Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Es gibt ja allerhand Sonnencreme mit verschiedenen Faktoren von Lichtschutz, wie man sagt, Lichtschutzfaktoren, aber die Höhe schützt nur bedingt vor Hautkrebs, also Vorsicht. Einem Freund oder einem Verwandten einer der Grenzen muss schnell das Auto auslehnen, das ist keine gute Idee. Das kann nämlich ziemlich teuer werden. Wir sagen Ihnen warum, später ist besser hier auf deren Seite. Möglicherweise könnten Sie heute noch Lust haben, in die Body zu gehen. Das ist noch möglich bis Mitte vom Tag. Aber eben, dann heisst es Vorsicht Sonne. Weil in letzter Zeit haben wir vielleicht gemerkt, Sie auch, dass die Sonne aggressiver geworden ist. Man kommt relativ schnell einen Sonnenbrand über. Umso wichtiger also ist der richtige Sonnenschutz. Die Espresso-Redaktorin Nicole Roos hat herausgefunden, dass es aber nicht immer eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 plus braucht.
Vor 2-3 Jahren hat sie den Gestell von den Grossverteilern und den Drogerien Sonnencreme mit maximalem Lichtschutzfaktor von 20 oder 25 gehabt. Heute sieht man immer mehr Sonnencreme mit Faktor 50 plus. Der Eindruck täuscht nicht, sagt Dieter Wüthrich von der Krebsliga.
Wir beobachten auch, dass das Angebot von so Sonnenschutzmitteln immer differenzierter wird und auch der Lichtschutzfaktor immer höher wird.
Theoretisch wären auch Lichtschutzfaktoren von 60, 80 oder 100 möglich. Nur lassen die sich in der Praxis nicht mehr bestimmen. Darum hat die EU vorgeschrieben, dass Produkte, die einen Schutzfaktor von mehr als 50 haben, einfach mit 50 plus angeschrieben werden. Die EU hat das so bestimmt und die Schweiz hält sich auch daran. Alles andere wäre unseriös und habe nur zum Ziel, mit der Angst vor Hautkrebs Geld zu machen, sagt Christian Surber. Er ist Leiter Forschung und Entwicklung bei der Sonnencreme-Herstellerin Spirig.
In anderen Ländern, vor allem außereuropäischen Ländern, wird häufig versucht, bedeutend grössere Lichtschutzfaktoren zu nennen. Das wird marketingmässig auch häufig genutzt.
Es braucht aber nicht jeden ein 50, sagt Dieter Wüthrich von der Krebsliga. Die Krebsliga empfiehlt Lichtschutzfaktoren von mindestens 15.
Sonnenschutzprodukt mit einem hohen Lichtschutzfaktor eignet sich dann, wenn ein besonders hoher Schutz nötig ist, also Kinder, hellhäutige Menschen im Gebirge oder beim Wassersport. Und dann ist es sicher sinnvoll, wenn man einen hohen Lichtschutzfaktor appliziert. Aber es geht nicht darum, dass man dann die Aufenthaltstour in der Sonne kann, bis beliebig verlängern, sonst geht es darum, dass wenn man der Sonne ausgesetzt ist, dass man dann einen guten Schutz hat.
Viele Sonnenarbeiter nehmen darum einen hohen Lichtschutzfaktor, weil sie dann ein weniger schlechtes Gewissen haben, wenn sie den ganzen Tag an der Sonne bröteln. Sie glauben, es sei dann für die Haut so weniger gefährlich. Das ist aber ein Trugschluss, sagt Bernhard Irrgang. Er ist Forschungsleiter der Firma Mibel Cosmetics, die für die Migros-Sonnencreme produziert.
Es ist halt immer wieder die Gefahr, wenn die Leute hohe Faktoren nehmen, meinen sie, dass sie unbegrenzt Schutz haben. Das ist natürlich nicht so. Sonnenschutz kann die Schutzzeit der Haut verlängern, den Eigenschutz der Haut verlängern, aber er kann nicht das Sonnenlicht vollkommen abblockieren.
100% Schutz gibt es also auch mit einem besonders hohen Lichtschutzfaktor nicht. Den gibt es nur, wenn man gar nicht an die Sonne geht und drinnen bleibt. Studien haben weiter gezeigt, dass die meisten Leute viel zu wenig Sonnencreme einstreichen. Und noch alarmierender, je höher der Lichtschutzfaktor, desto kleiner ist die Menge, die sie brauchen.
Man hat auch verschiedene Konsumententests gemacht und im Allgemeinen nehmen die Leute ungefähr die Hälfte von dem, was sie eigentlich nehmen sollten. Man hat immer das Gefühl, es hat schon ganz schön viel auf der Haut, wenn man Sonnenschutzmittel aufträgt.
Der Eindruck täuscht aber. Das Motto sollte also sein, lieber zu viel als zu wenig Sonnencreme brauchen. Weil wenn man nämlich nur halb so viel wie nötig von einem 50 zum Beispiel einstreicht, dann hat man auch nur halb so viel Schutz. Als Empfehlung sollte eine erwachsene Person 5-6 Esslöffel Sonnencreme für den ganzen Körper brauchen. Wenn man die Preise der verschiedenen Schutzfaktoren vergleicht, dann stellt man fest, je höher der Sonnenschutzfilter, desto teurer ist die Sonnencreme. Der Christian Surber vom Sonnencreme-Hersteller Spirig erklärt, warum.
Also die Sonnenschutzfilter, insbesondere die neueren, modernen Sonnenschutzfilter, sind ausgesprochen teuer.
Und darum kostet eine Sonnencreme mit Faktor 50 plus mehr als eine, die nur Faktor 15 hat. Aber auch die aufwendigen Testverfahren von neuen Produkten an Freiwilligen und der Produktionsstandort haben den Einfluss auf den Preis, sagen die Hersteller. Das heisst aber nicht, dass eine billige Sonnencreme nicht auch gut ist. In verschiedenen Tests, die beispielsweise auch der Kassensturz durchgeführt hat, haben die billigen Sonnencreme aus dem Discounter genauso gut abgeschnitten wie die teuren.
Nicole Rose, Espresso-Redaktorin. Also, egal wie teuer oder wie günstig das eine Sonnencreme ist, wichtig ist, dass man genug von dieser Creme braucht und dass man sich ein paar Mal pro Tag eingremet. Vor allem dann, wenn man sich nach dem Baden mit dem Tüchli abtrocknet hat. Das ist Espresso, das Konsummagazin auf DRS1 mit Themen, wo Sie immer wieder profitieren können. Vor allem dann, wenn es auch um Rechtfragen geht. Da sind wir immer wieder für Sie da. Jetzt am 8:30 gehen wir zur Frage, soll man jetzt jemandem, der im Ausland wohnt, Bekannte, das Auto auslehnen? Sie haben ja möglicherweise Kollegen in Frankreich, in Deutschland oder in Italien, wo sie regelmäßig besuchen. Dann geht es ihnen aber dann vielleicht so wie am Stefan Bugmann aus Oberägeri im Kanton Zug. Einer von seinen besten Kollegen wohnt nämlich in Deutschland. Und wo der unbedingt das Auto gebraucht hat, da hat der Stefan Bugmann überhaupt nicht gezögert, hat seinem Kollegen sein Auto ausgelehnt. Das aber kommt die beiden jetzt ziemlich teuer zu stehen. Der Beitrag von Matthias Schmitz.
Ein guter Kollege von Stefan Bugmann wohnt in München und hat selber kein Auto. Wo der Kollege gezügelt hat, hat der Stefan Bugmann ihm zwar nicht selber helfen können, genau dann hat er nämlich Termin in der Schweiz gehabt. Dafür hat er dem deutschen Kollegen für diese Zeit sein Auto ausgelehnt. Als der Stefan Bugmann ein paar Tage später von seinem Termin auf München zurückgekommen ist, hat er einen ziemlich tauchen Kollegen getroffen. Der ist nämlich auf der Autobahn vom deutschen Zoll angehalten worden. Weil das Auto nicht verzollt war, haben die Zöllner gerade beschlagnahmt, erzählt der Stefan Bugmann, der seinem Kollegen eigentlich nur unkompliziert hat wollen helfen.
Der Zoll hat ihm dann gesagt, er müsse jetzt eine Kaution hinterlegen von 5'000 Euro. Dass das Auto überhaupt wieder auslösen kann, das eigentlich auf mich zugelassen ist. Und er hätte das natürlich nicht gerade sofort machen können und er hätte dann, glaube ich, einen Tag Zeit gehabt, um die 5'000 Euro aufzutreiben.
Mit Mühe und Not hat der Kollege von Stefan Bugmann das Geld zusammengekratzt und hat das Auto wieder bekommen. Mit der 5'000 Euro Kaution war die Sache aber noch lange nicht erledigt gewesen. Weil sich der deutsche Kollege hinter das Steuer von Stefan Bugmanns im Auto gesetzt hat, muss das Auto nämlich verzollt werden. Das EU-Recht verlangt das so, erklärt Martin Neumann vom zuständigen deutschen Hauptzollamt Augsburg.
Der Schweizer ist mit seinem Fahrzeug in die EU reingefahren. Damit befindet sich das Fahrzeug im Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung. Im Rahmen dieser vorübergehenden Verwendung muss der Schweizer mit seinem Fahrzeug bleiben. Das ist eine Einheit. Und sobald er das Fahrzeug einem anderen gibt und selber nicht mehr bei seinem Fahrzeug ist, verstößt er quasi gegen dieses Recht und damit entsteht die Zollschuld.
Das heisst, ein Schweizer darf mit seinem Auto in die EU fahren, er muss dann aber dabei bleiben. Sonst muss er das Auto verzollen. Und das ist teuer. Sehr teuer, wie der Martin Neumann sagt.
Also die Abgaben setzen sich einmal zusammen aus dem jeweiligen Zollsatz. Der bezieht sich auf den Wert der Ware und auf die Einfuhrumsatzsteuer, das analog der Mehrwertsteuer in Deutschland ist. Das heißt also, wenn ich ein Fahrzeug habe, dann ist der Zollsatz für das Auto 10% ungefähr und 19% Einfuhrumsatzsteuer kommen noch dazu. Das heißt also, es fallen ungefähr knapp 30% Einfuhrabgaben an.
Ein knapper Drittel vom aktuellen Wert vom Auto müssen Stefan Bugmann und sein deutscher Kollege also anblättern. Das sind mehrere tausend Euro Zollgebühr. Und das, obwohl sie das Auto gar nicht haben wollen, von der Schweiz in die EU ausführen. Der Stefan Bugmann schüttelt heute noch den Kopf, wenn er an den Moment denkt, wo ihm der Kollege erzählt hat, was passiert ist.
Ja, ich musste zuerst lachen. Ich habe es zuerst gar nicht verstanden. Er hat es mir zweimal, dreimal müssen erklären, was genau ihm vorgeworfen ist. Und er hat es selber auch nicht verstanden. Also selbst Juristen hier in der Schweiz, wo ich dann also meine Rechtsschutzversicherung gemeldet habe, die haben es auch nicht verstanden.
Aber auch da gilt halt, Unwissen schützt nicht vor Strafe. Und so bleibt dem Stefan Bugmann und seinem Kollegen nichts anderes übrig, als auf die Definitivrechnung vom deutschen Zoll zu warten, wo er in diesen Tagen ins Haus flattern dürfte.
Tausende Euro Zollgebühr auf ein Auto, das gar niemand hat wollen, aus- oder eben einführen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Bei mir ist jetzt der Espresso-Redakteur Matthias Schmid. Er hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt. Guten Morgen, Matthias Schmid.
Guten Morgen.
Ich glaube, wir müssen noch mal kurz einmal die Rechtslage zwischen der Schweiz und der EU anschauen.
Ja, das Hauptproblem beim Fall von Stefan Bugmann und seinem Kollegen ist halt effektiv, dass die Schweiz nicht zu der EU gehört. Würden beide Kollegen in der EU wohnen, wenn also zum Beispiel der Stefan Bugmann zu Österreich zuhause wäre, dann wäre das Ganze überhaupt kein Problem. Die EU-Staaten sind ein Zollgebiet und zwischen diesen Staaten gibt es also gar nichts zu verzollen. Wenn man aber aus der Schweiz in die EU-Ware einführt und natürlich auch umgekehrt, dann müssen die eben verzollt werden und das gilt im Speziellen gerade auch für Auto.
Jetzt ist aber doch offensichtlich, der Stefan Bugmann hat gar ja nicht vorgehabt, dass er das Auto in die EU einführt. Er hat es ganz einfach seinem Kollegen wollen geben, damit er zügeln kann. Wie hätten denn die beiden müssen richtig vorgehen, damit die Situation nicht passiert?
Ich habe darüber mit dem Gerhard Lochmann geredet. Er ist Rechtsanwalt und Schweizer Honorarkonsul im deutschen Freiburg. Und in diesen Funktionen hat er immer wieder mit so Fällen zu tun.
Also korrekt verhält man sich, dass man einfach darauf achtet, dass der Schweizer Fahrzeughalter in der EU ist, nachweislich in der EU ist, in dem Moment, wo ein EU-Bürger das Auto fährt. Also das sollte man, also man sollte es nicht unbedingt dokumentieren, man muss sich einfach nachher wehren können. Aber wenn man das plausibel erklären kann, dann läuft das normalerweise richtig gut.
Jetzt ist also die Situation von der Schweiz zu Deutschland. Das gleiche Gesetz gilt ja aber für andere europäische Länder. Matthias, wie sieht denn das dort aus?
Im Prinzip ist es genau das gleiche, aber in vielen Ländern von der EU ist das Gesetz noch schärfer oder es wird auch schärfer angewendet. Es gibt eben von Land zu Land unterschiedliche Ausnahmen auch von dem Gesetz. Darum eigentlich gibt es nur eine Empfehlung, wenn immer möglich, sollte man das Auto gar nicht auslehnen. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass man angehalten wird, also dass es Konsequenzen gibt, klein. Aber wenn, dann gibt es praktisch immer Probleme. Zum Beispiel auch dann, wenn der das Auto auslehnt, würde einen Unfall machen oder so.
Jetzt habe ich, mein Sohn wohnt im Ausland. Gilt denn das für Familienmitglieder auch?
Ja, es kommt auf den Wohnsitz drauf an. Also der Sohn ist in dem Sinn ein jemand, der in der EU wohnt, genau, und darf das Auto in dem Sinn nicht importieren.
Gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass man die Zollprobleme möglichst klein halten kann?
Ja, man hat grundsätzlich immer bessere Karten, wenn man als Schweizer Fahrzeuglenker dabei sitzt, also mit im Auto dabei ist. Es kann ja mal sein, dass man nicht selber fahren kann und der Kollege dann einspringt. In so einem Fall sollte es dann eigentlich keine grosse Geschichte geben. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man dem Kollegen oder dem Verwandten eben auch schriftlich die Erlaubnis gibt, während einer gewissen Zeit das Auto zu fahren.
Also ich könnte jetzt sagen, mein Sohn darf mein Auto bis morgen fahren.
Es muss schon ein bisschen mehr drauf stehen. Man sollte möglichst genau die eigenen Personalien angeben, wem genau, dass man das Auto auslehnt. Also auch hier Name, Adresse, Anschrift, was für eine Autonummer das Auto hat und so weiter. Dafür gibt es übrigens ein Formular, das hat der TCS zusammengestellt. Da sind all die Angaben auch mehrsprachig drauf, dass die verschiedenen Zöllner das halt auch lesen können. Man muss aber auch betonen, das Formular, das ist keine Garantie, dass es kein Problem gibt. Die Zöllner, die sind nicht verpflichtet, das Formular zu akzeptieren, aber aus Gutwill machen sie es vielfach eben doch.
Also unterm Strich kann man sagen, das Auto im Ausland am besten gar nicht auslehnen, also niemandem, der im Ausland wohnt, das eigene Auto von der Schweiz auslehnen. Wer es aber trotzdem riskieren will, das Formular, das der Matthias Schmid gerade erwähnt hat, das findet Sie bei uns auf drs1.ch unter Espresso. Das kann helfen. Aber je nach Laune halt vom italienischen oder französischen Zöllner klappt es halt dann eben doch nicht. Espresso, das Konsummagazin. Man kann jahrelang ein gutes Verhältnis haben mit dem Vermieter und dann plötzlich tätscht das Fliegen pfetzen, dann nämlich, wenn man auszieht. Der Grund? Möglicherweise ein Flecke auf dem Parkett oder ein Hick im Parkett oder ein Fleck an der Wand oder das Küchenblättchen, das gerade gesprungen ist. Viele Vermieter verlangen, dass der Mieter für so Schäden voll muss aufkommen. Aber so einfach ist das nicht. Der Kassensturz auf SF1 berichtet heute Abend über so einen Mieter-Vermieter-Streit und zeigt, was bei der Wohnungsübergabe gilt. Der Kassensturz heute Abend am 5 ab 9 auf SF1. Im Espresso von morgen, da bringen wir eine Rechtsfrage, beantwortet dann von der Doris Longo. Es geht da um Wohnungskündigung, und zwar darum, dass die per E-Mail nicht gültig ist. Wie man richtig kündet, morgen im Konsummagazin von DRS1 Espresso. Was Sie heute gehört haben, das können Sie nachlesen auf drs1.ch Espresso. Ja.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.